Warum Agilität? Der Performance-Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihr Potenzial entfalten möchten. Es erwarten dich spannende Impulse und Interviews zum Thema Unternehmensführung und wie auch du zur Höchstleistung transformierst. Wir sprechen über Menschen, egal ob Startup oder bestehendes Unternehmen. Los geht's! Ich bin Fabian Schaub, Experte für agile Organisationen.
Herzlich willkommen, neue Podcast-Folge heute mit Chris Schiebel. Ich freue mich mega, dass du da bist, Chris.
Jetzt hi, Fabian.
Wir sprechen heute über Projektmanagement, wahrscheinlich auch über die aktuelle Situation und die Krise, in der sich viele Unternehmen und Unternehmer befinden. Und natürlich die Frage, kann ich damit jetzt umgehen und was passiert da so? Und ich bin echt gespannt auf dich, weil du zu den wenigen Leuten gehörst, die mir in LinkedIn dadurch aufgefallen sind, dass sie so viel wertvollen Content gepostet haben.
Das freut mich zu hören, ja.
Und ich weiß gar nicht, genau, du bist über den Podcast zum Thema Feedback, hast du mal geschrieben, hast gesagt, der wäre cool und seitdem habe ich dich verfolgt und deswegen finde ich es total cool, dass wir heute reden. Und deswegen die ganz einfache Frage, wenn du jetzt beim normalen Grillfest bist, mal jemanden neuen kennenlernst und der sagt, was machst denn du so? Was ist deine Antwort?
Ich finde es schön, dass dir das aufgefallen ist auf LinkedIn und deswegen ist es auch ziemlich offensichtlich, warum die Firma, die ich da aufgemacht habe, Projektmanagement Botschaft heißt, weil ich habe einfach viel zu sagen, bilde ich mir zumindest ein und merke immer, dass es auch gerne gehört wird, in welcher Form auch immer ich das teile. Und drum Botschaft ist auf jeden Fall Leitthema. Botschaften auszusprechen, zu teilen. Und deswegen auch dieser Sprung zur Agilität ist einfach ein Teil des Mindsets, der Genetik, warum ich das mache, was ich tue. Und wenn ich es dann erklären sollte, nehmen wir an, wir stehen schön beim Grill beieinander und dann mache ich es relativ einfach und sage, okay, Projektmanagement ist das Leitthema. Doch was ich vorhabe ist, für viele ist es ein bisschen altbacken, grau und staubig irgendwo in so einer Ecke. Und mir macht das aber seit 15 Jahren unglaublich viel Spaß. Ich bin da mit Begeisterung dabei und bilde mir auch ein, diese Begeisterung in den Projektteams, die ich bisher geleitet habe, denen das weiterzugeben, weiter zu vermitteln, habe da extrem Spaß dran. Und drum ist die Mission der Projektmanagement-Botschaft, da Farbe, da Leben, Leidenschaft, Begeisterung reinzubringen.
Das verstehe ich total gut und ich mag dieses Wort Freude, Spaß, alles, was damit zu tun hat, unglaublich gerne, weil ich finde, dass das so eine Sache ist, die uns gerade im Büro einfach auch Performance bringt ohne Ende. Also ein Team, das nicht lacht, ist irgendwie merkwürdig. Und in dem Kontext, weil du sagst alt-grau und natürlich ist so heute, sagen wir oft, Projektmanagement versus agile Methoden irgendwie. Und das ist ja schon ein Fehler in sich, ne? Weil am Ende vom Tag machen wir ja immer noch Projekte per Definition irgendwie ein Vorhaben, was zeitlich begrenzt ist mit einem bestimmten Budget und einem bestimmten Scope. Und wie nimmst du Agilität wahr? Weil wahrscheinlich wirst du in deinen Projekten ja hochagil agieren, ohne zwangsläufig jetzt Scrum einsetzen zu müssen oder sowas.
Ja, das ist das Witzige, das habe ich irgendwann auch gemerkt. Ich habe mich wahrscheinlich verhältnismäßig spät mit dem Thema Agilität auseinandergesetzt und dann gemerkt, hoch. Irgendwie so klassisch Wasserfall ist es ja schon lange nicht mehr, was wir tun. Und der PDCA-Zyklus ist von Scrum-Events gar nicht weit weg. Und Kanban ist auch nichts Neues, aber jetzt auf einmal in der Welt irgendwie an Bord übersetzt, wo ich es vorher aus dem Manufacturing kannte, also aus der Produktion und dachte, hoch, was ist denn da los? Und habe mich dann begonnen, damit zu beschäftigen und dann eben gemerkt, warum jetzt auf einmal traditionelles, klassisches Projektmanagement als unsexy gilt, weil natürlich Agilität, die Geschwindigkeit und die Flexibilität und die genau kundenzugeschnittenen Produkte und Dienstleistungen verspricht. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Projektmanagement oder der Begriff Projekt allgemein so ein bisschen in diese Ecke geraten ist. Wobei, du hast vollkommen recht, Projektarbeit an sich ist überhaupt nicht mehr wegzudenken und der Trend, wo uns hingeht, ist ja viel mehr Projektarbeit, weil wir leben in einer vernetzten Welt, Wissen liegt nur noch verteilt vor. Du wirst gezwungen, in diesem Modus als Team zu arbeiten, ob du das jetzt Projekt nennst oder nicht. Ja. Als Team musst du irgendwie es schaffen, zusammenzukommen. Und da sind auch die klassischen Herangehensweisen nicht fehl am Platz.
Ja, ich finde ein ganz interessanter Gedanke, der mir sofort kommt, weil ich ja auch häufig Projekt versus Linie so ein Thema ist. Mhm. Also du hast die Linienorganisation, dann willst du was Neues machen, dann übernimmst du aus die Projektorganisation virtuell auf und dann, wie immer, ne, irgendwann musst du es in die Linie zurück übergeben. Das funktioniert meistens nicht. Dann entsteht vielleicht eine neue Linienorganisation und es ist immer so ein Tipping Point bei Projekten, ja, ob du es danach dann anständig halt überführt bekommst. Und da finde ich, ist eine sehr spannende Frage, warum schaffen wir es denn nicht von vornherein mit der bestehenden Organisation, die wir haben, einfach das Vorhaben zu erledigen? Also warum muss ich ein extra Projekt rausziehen und warum schaffen die Leute es nicht von alleine, das einfach umzusetzen? Weil ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Du hast Leute, die beschäftigen sich mit, die verkaufen Produkte, ne? Die meisten Unternehmen verkaufen Produkte und dafür gibt es heute keinen sinnvollen Prozess, sagen wir. Das heißt, irgendwie manche Menschen rufen per Telefon an, manche machen E-Mails, manche fahren raus in Außenvertrieb und irgendwie läuft das ganze Unternehmen. Und jetzt sagt einer, wir führen mal ein richtiges CRM-System ein. Wir machen da mal einen guten Prozess raus. Ne? Und wir wissen alle, wenn du so ein IT-System einführen willst und das ist in einem großen Konzern, dann bist du manchmal 2-3 Jahre beschäftigt, wenn es halt gut läuft, manchmal ein bisschen weniger. Und dann würde ich ja in einem kleinen Unternehmen niemals sagen, ich mache jetzt ein Projekt raus. Sondern ich würde sagen, wer hat Bock, sich drum zu kümmern? Ich mache mal Prototypen, setze ich einfach um und dann läuft's. Warum? Wie sind die Organisationen so lahm geworden, dass sie Projekte brauchen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich kann mir vorstellen, es hängt ein bisschen mit dem Faktor Zeit zusammen, von dem ja irgendwie keiner ausreichend hat. Da wird sich permanent, egal wie du es nennst, beschwert. Und dann hat man natürlich gerne jemanden, den man dafür anguckt. Und in dem klassischen Projekt ist es halt die Projektleiterrolle, die du dafür verantwortlich machst, also wirklich accountable, nicht nur zuständig. Und das wünscht man sich deshalb, weil, nehmen wir mal an, ich bin der Unternehmer oder der Chef von dem ganzen Laden, dann will ich das, also ich kann es ja selber gar nicht machen. Ich bin derjenige, der einen Gang immer die ganze Zeit drin hat. Und die Leute, die ich dazu hole, sorgen dafür, dass ich Gänge zuschalten kann. Und dann möchte ich gerne jemanden angucken, dafür verantwortlich machen, in die Bütt nehmen, der hoffentlich auch die Kompetenz dort hat, versuche ihn zu motivieren oder sie. Und hätte gerne, dass sie sich dran klemmt an die Geschichte und das realisiert. Und das auch koordiniert. Und dieser Aufwand ist ja auch nicht zu unterschätzen. Selbst in agilen Projekten hast du einen gewissen Koordinationsaufwand. Und eine Kommunikation sollte auch noch strukturiert da sein. Und im Idealfall möchtest du Wissen strukturiert entlang des Weges dieser Einführung vom CRM, egal wie lange das dauert, egal wie groß das ist, bewahren, teilen, dann mit den Usern, die rankommen. Und das sind so viele Dinge, die zu tun sind, dass das schon wieder eine Art Management braucht. Also wir kennen es ja aus der klassischen Welt, diese riesen Prozesskarten und diese ganzen Deliverables, die aber wirklich nur mit dem Projekt was zu tun haben und noch gar nicht mit dem Output, noch gar nicht mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, die rauskommen soll oder mit der Implementierung des CRM. Und so erkläre ich mir das, dass es eine gewisse koordinierende, steuernde Rolle braucht, die dann bitte auch Single Point of Contact angeguckt, angefasst wird, damit ich nicht jedes Mal alle ranholen muss.
Hast du, ich finde das Wort Verantwortung gut. Wann war so bei dir der Moment, wo du im Job gemerkt hast, ich möchte das, also ich möchte diese Verantwortung haben? Und gibt es Momente, wo du dich richtig dran erinnerst, wo du sagst, boah, also jetzt gerade am liebsten hätte ich jemand anderen, der so gerade den Ärger, weißt du, das Problem einfach abbekommt?
Ich habe ganz lange Projekte gemanagt, ohne es so zu nennen, ohne zu wissen, dass das Projekte sind. Das Projektmanagement-Basiswissen, was dazugehört, das kam viele Jahre später dazu. Und um auf diese Frage zu antworten, wann ich mich in der Lage gefühlt habe, diese Verantwortung zu übernehmen, das war der Punkt, an dem ich end-to-end den Prozess verstanden habe. Oder nennen wir es nicht Prozess, den Ablauf, wie dieses Business läuft. Und zwar end-to-end deswegen, weil es sich ja dann immer wieder beim Bedarf dem Kunden trifft. Und ich wollte eben, oder ich brauche selber für mich die Sicherheit, verstanden zu haben, wie ich von diesem Bedarf zum Produkt komme und was danach passiert, auch Lifecycle gedacht. Das hat mich dann in eine Lage versetzt, dass ich das anderen erklären konnte, dass ich ein Team mitnehmen kann und gewisserweise bist du ja als ich nehme mal klassische Projektleitung, mit fast jeder Abteilung vernetzt. Und du musst irgendwie eine gemeinsame Basis finden. Mhm. Und dieses End-to-End-Verständnis gibt dir diese gemeinsame Basis. Jetzt weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn ich in einem Riesenunternehmen wie, nehmen wir an, meine letzte Station war Danone, 104.000 Mitarbeiter weltweit, wenn ich dort angefangen hätte, hätte ich dort jeweils dieses Verständnis bekommen. Ich habe in einer Firma angefangen, wir waren zu siebt und ganz kleine Bude, du musstest diese Verantwortung irgendwie übernehmen, beziehungsweise wenn du wolltest, hast du sie gekriegt. Ja.
Bist du direkt nach der Uni dann da reingestiegen oder wie ist dein Lebenslauf?
Ganz genau, direkt nach der Uni. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert und da Projektmanagement nur als Vorlesung gehabt. Fand das schon mal ziemlich cool, aber warum ich dann diesen Job angefangen habe, war, weil mich die Technologie, es ging um RFID, also diese Tags, in dem Fall haben wir die für die Industrie hergestellt. Aber darum geht es nicht, sondern dieses Thema hat mich da reingerissen. Das fand ich spannend und interessant. Und dann war ich Business Developer. Und unter Business Developer kannst du echt viel verstehen, weil es so eine krasse Schnittmengenfunktion aus Vertrieb natürlich, aber auch Produktentwicklung und auch Marketing ist. Und das war eine gute Schulung für mich, das irgendwie diesen End-to-End-Blick zu bekommen und überhaupt da überall mitspielen zu dürfen. In größeren Unternehmen heißt ja ganz schnell, nee, Finger raus, mein Turf. Geht dich nichts an, also kommst du auch nicht an das Wissen. In dem Fall konnte ich einfach reinspringen und machen.
Ja, das ist so, ich bin total dabei, ich finde es richtig, richtig spannend, weil es halt diese Machermentalität, ne? Und ich habe es gestern auf LinkedIn gelesen, wo einer geschrieben hat, seit Jahren diskutiert er mit Kunden darüber, ob wir Homeoffice machen können, ob wir Remote Work machen können, ob wir das dazu in der Lage sind. Immer wieder gab es 10.000 Ausreden, warum das alles nicht funktioniert. Und jetzt auf einmal machen alle. Es ist einfach jetzt passiert. Ne? Alle machen jetzt Homeoffice. Es ist einfach passiert und es funktioniert irgendwie. Es gibt Negativbeispiele, es gibt Positivbeispiele, aber es funktioniert. Und wenn du jetzt in den Projekten unterwegs bist, ne, dann hast du ja genauso die Challenge. Und dann gehe ich nochmal auf die Ursprungsfrage zurück. Mir fallen zu viele Fragen ein gerade. Also auf die zweite Ursprungsfrage. Du hast ja die Challenge, dass du auch die Menschen, die mit dir arbeiten, dazu befähigen möchtest, dass die machen können. Weil, okay, bevor ich die Frage, wer auch immer gerade zuhört, wo du gerade zuhörst, die Frage müssen wir parken. Mir kommt noch eine andere Frage in den Kopf rein, die noch wichtiger ist. Und zwar hast du eben das gesagt, was so relevant ist, so relevant. End-to-End-Verständnis des Businesses, damit du es überhaupt machen kannst, da müssen wir zuerst drüber reden, das ist wichtiger. Weil das erlebe ich bei Kunden immer wieder, dass du Menschen hast, die nicht das Business verstehen. Und ich finde es erschreckend manchmal, weil am Ende Unternehmen bestehen aus Menschen. Wenn Menschen wissen, was sie tun sollen, dann tun sie auch das, was sie tun sollen. Wenn sie nicht wissen, was sie tun sollen, machen sie halt irgendwas. Hauptsache, sie machen halt was, weil jeder will beschäftigt sein. Und ich glaube, dadurch entstehen auch immer diese ganzen goldenen Henkel und Zusatzprodukte, die eigentlich keiner braucht, die keinen Umsatz bringen und die unwirtschaftlich halt sind, ne? Wenn du mit Kunden zusammenarbeitest und du ein Projekt machst, gehst du hart in die Diskussion der Wirtschaftlichkeit und dieses Gedankenguts, wie kann das ins Unternehmen oder wie ist das Businessmodell, was da so dahinter steckt?
Ich finde, das ist ein inhärenter Teil des Projektmanagements, egal von welcher Seite du es betrachtest. Es gibt eine ganz schöne Grafik, sehr, sehr simpel, ein Dreieck, das PMI Talent Triangle und hat drei Seiten. Ja. Das eine ist dieses ganze Thema Prozesse, Methoden, Tools, also das technische Projektmanagement. Das andere ist Leadership und darüber sprechen wir bestimmt auch noch, weil das Thema Ownership, Verantwortung da reinspielt. Das ist die zweite Achse und dann ist unten, das heißt Business and Strategic Competence, also gesamtunternehmerische Denke. Und das verdeutlicht sehr, sehr schön, dass du solltest das nicht ausklammern. Dann hast du ein enormes Risiko, dass das Projekt nicht die richtigen Dinge macht. Zwar die Dinge richtig, aber nicht die richtigen Dinge. Ja. Und dann landest du beim goldenen Henkel. Dafür gibt es ja schöne Begriffe, müssen wir gar nicht drauf rumreiten. Den aber keiner brauchte und den auch keiner bereit ist zu zahlen. Ja, und dann kannst du natürlich noch die Marketingkampagne draufwerfen und dann findest du vielleicht doch noch eine Nische, die den abnimmt, aber das war nicht die Intention. Und für mich ist es immer inhärenter Teil meiner Leistungsumfänge. Ich bin ja als Berater, Trainer, Coach unterwegs. Diesen Blick, den brauchst du.
Ich kenne bei Projekten auch häufig die Unterscheidung, dass du dann sagst, du holst dir einen technischen und einen fachlichen Projektleiter in so einer Art Doppelspitze, gerade wenn es ein bisschen größere Dinger sind, wo du dann sagst, naja, der technische Projektleiter, der kann sich halt um, also ich komme viel aus IT-Themen, ne, aber ich weiß gar nicht, ob es heute noch großartig Projekte gibt, wo IT nicht irgendwie relevant ist. Also wahrscheinlich gibt es das schon, aber irgendwie haben wir ja immer Computer, auf jeden Fall. Du sagst, der Fachliche, der Technische, der kümmert sich darum, dass das halt funktioniert. Das heißt, der muss auch sich damit beschäftigen, kann es am Ende auch betrieben werden, funktioniert das Ganze, hat es eine gute Verwendbarkeit, ist es im Gesamtkontext unternehmerisch intelligent, was Technologie angeht. Und dann habe ich den Fachlichen, der schaut das Business sich halt an.
Ja, an der Stelle hake ich mal kurz ein. Da dürfen wir technisches Projektmanagement im Sinne von Talent Triangle meint, diese ganzen Projektmanagement-Deliverables oder einen Scrum, die Events, die Rollen, dass jemand das drauf hat. Wo du jetzt natürlich drauf eingegangen bist, ist das technische Know-how, sei es irgendwie die Software-Frameworks oder sei es in einem technischen Kontext das Engineering dahinter. Nennen wir das Engineering, weil das würde beides erwischen. Da holst du natürlich häufig in den großen Projekten Engineering Lead rein, weil du als Projektmanager hast vielleicht das End-to-End-Verständnis, aber nicht die Engineering-Expertise, um einen Zug auf die Gleise zu setzen, zum Beispiel.
Ja. Das finde ich. Und dann habe ich den Fachlichen, der das Business durchdenken soll. Mir fällt tatsächlich, ich finde, in so Gesprächen kommen mir immer ganz viele Geschichten so aus meiner Vergangenheit in mein Hirn, weil ich mal in einem großen Programm arbeiten durfte, wobei das auch schon ein Fehler in sich war, weil Programm bedeutet für mich, ich habe ein großes Vorhaben, das aber sehr unterschiedliche Teile hat. Also ich sage beispielsweise, ich baue ein Auto und gleichzeitig überlege ich mir noch, wie ich vielleicht das CRM-System verändere oder sowas. Ne? Das sind zwei komplett getrennte Paar Schuhe, die aber vielleicht irgendwie in dem Gesamtkontext intelligent laufen könnten, weil, weiß ich nicht. Aber das war halt, eigentlich war das ein riesiges Projekt, wo es darum ging, eine IT-Plattform zu bauen, wo dann spannenderweise jedes Projekt mit einer Doppelspitze war, fachlich-technisch. Jedes Projekt hatte nochmal einen Lead-Architekten, der in der Diskussion oder in einem Frame ja dann eigentlich der technische Leiter ist. Das heißt, der technische Projektleiter ist in dem Fall schon mal irgendwie überflüssig. Und dann gab es Scrum-Teams, die dann nochmal einen Scrum-Master und einen Product-Owner hatten. Was am Ende vom Tag dann gescheitert ist, tatsächlich. Also nicht gescheitert im Sinne von, dass gar nichts passiert ist, aber viele Leute, die dann irgendwann gegangen sind, es ist zu groß geworden, es war nicht mehr handelbar, dann ist mehr kontrolliert worden, was ja so ein klassisches Ding ist, dann ist den Leuten, die Verantwortung haben sollten, die Verantwortung genommen worden, weil es muss ja mehr kontrolliert worden werden und dann ist es eigentlich vollkommen, ich glaube, 4 Jahre länger als geplant, 3-mal so hohes Budget, komplette Eskalation auf allen Ebenen und da kommen diese Begriffe so hin und wie, wenn du jetzt so ein typisches Projekt reingehst, verwendest du dann auch aus den agilen Methoden Frameworks zur Umsetzung oder wie strukturierst du dann das Vorgehen, damit du die Leistung auf die Straße kriegst?
Ja, das Beispiel, was du ja gesagt hast, gerade wenn es in einem Programm eingebettet wird, das heißt mehrere Projekte zahlen in dasselbe Programm ein, dann kannst du natürlich bimodal das Ganze fahren und sagen, das eine Projekt eignet sich, weil es ein Softwareprojekt ist, sehr stark für ein agiles Framework machen. Das andere jedoch eben gerade nicht. Also so gesehen, die Portfolios, die Projekte, die ich geleitet habe, da war keins wie das andere. Alleine schon eine Ressourcenlimitierung kann dich in einen agileren Modus zwingen, ohne dass du es wolltest, aber du musst dann diese Karte spielen und deswegen ist es so wichtig, dieses Spektrum zu kennen und keinen Glaubenskrieg aus agil versus anderen Stilen Projektmanagement zu machen. Keinen Glaubenskrieg draus zu machen, sondern zu wählen, was es braucht. Auch die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ob du sie aussuchst oder nicht, zu denen muss das auch passen. Da sind wir beim Thema Mindset. Und drum, da läuft nie eins wie das andere. Du kannst nicht eine Schablone nehmen und drüber setzen und das wird funktionieren, selbst wenn es vielleicht dasselbe Projekt war, inhaltlich, obwohl wir uns dann streiten können, ob es wieder ein Projekt ist, weil die Einmaligkeit fehlt. Aber das ist 2 Jahre her mit einem anderen Team, für einen anderen Kunden, kann alles ändern.
Ja. Bin ich total dabei. Ich bin total bei, ich finde es gut, dass du sagst, es freut mich einfach, weil ich sehe es genauso. Ich hatte letztes Jahr eine spannende Erfahrung, weil ich habe ein Projekt als Coach für agile Methoden übernommen und habe dann gemerkt, das Team mag keine Retrospektiven. Also die finden das einfach doof halt.
Ja.
Und für mich ist eine Retrospektive erstmal so, ich habe einen gewissen Zeitpunkt, wo ich mir die Vergangenheit anschaue und wo ich überlege, was kann ich in der Zukunft besser machen, ohne wertend darauf zu schauen, was hat jemand vielleicht falsch gemacht oder so, sondern einfach halt so, was ist das Potenzial für die Zukunft. Das Spannende an dem Team war, dass die mit Lessons Learned voll okay waren. Also regelmäßig mal Lessons Learned zu machen, war in Ordnung. Und dann gab es diesen Zeitpunkt, wo ich einfach zusammen mit meinem Projektleiter, weil der eigentlich auch in der Rolle Product Owner ist, aber ein klassischer so Vollblutunternehmer ist und dementsprechend auch in dieser und viele Projekte geleitet hat, die groß waren und deswegen auch mehr aus der Denkweise kommt, als ich nenne es mal breiteres Spektrum hat, als ich nur auf eine Rolle Product Owner jetzt zu fokussieren. Und da habe ich mit ihm gesagt, pass auf, wir hören jetzt einfach auf mit agilem Arbeiten. Wir machen jetzt einfach zweitägige Status-Meetings und wir machen regelmäßig einfach so eine Lessons Learned. Und auf einmal haben wir wir haben einfach die agilen Events anders genannt und das Gleiche gemacht und es war kein Problem mehr. Und da finde ich...
Das ist krass, oder?
Ja, und das ist dieses Thema Mindset und Glaubenskrieg. Die Leute haben manchmal und anderen, denen ich das erzähle, was, du kannst doch nicht die Sprintlogik aufgeben. Da habe ich gesagt, ja, aber ich mache, wenn das Team das Team hat, und das war am Ende dann auch faszinierend, in der gewünschten Zeit mit weniger Budget das gewünschte Ergebnis geliefert. Und das war cool. Das hat einfach funktioniert.
Also da fallen mir gleich drei Dinge ein. Das eine ist das Thema Wording, dazu hast du jetzt schon was gesagt. Das macht einfach was mit den Leuten. Das andere ist das Thema Zeitpunkt, wann du sie damit konfrontierst. Es gibt ja diese nette Übung, geh abends ins Bett und vorher überleg dir 3 bis 5 Dinge, auf die du stolz bist, die toll waren an deinem Tag, weil ja bekanntlich das Negative länger anhaftet als positive Dinge, sodass du dir das nochmal in Erinnerung rufst. Und gib mir das abends und ich motz dich an. Ich mag das abends überhaupt nicht. Ich will meine Ruhe, ich will ins Bett. Früh bin ich fit für solche Gedanken. So will ich in meinen Tag starten, da passt das voll gut. Und das kann von jedem von einem zum anderen total unterschiedlich sein. Und das bringt mich zur dritten Sache an der... jetzt muss ich kurz überlegen, von wo du kamst. Das dritte ging um... das Team, die Leute, dieses Gefüge, aber ich glaube, ich habe den Gedanken verloren. Kommen wir wahrscheinlich.
Kommen wir später nochmal. Ich bin total dabei, weil ich habe auch, ich habe es letztens so schön gehört, da hat auch einer gesagt, das war so Jahresanfang, da haben alle über Morgenroutine gesprochen und du musst die Morgenroutine haben und am besten stehst du morgens auf und dann meditierst du eine halbe Stunde, dann machst du Sport.
Genau, das bringt mich auf den Punkt. Ja. Da muss irgendwie eine Routine oder eine Linie drin sein. Es muss erkennbar sein, weil wenn du jedes Mal wie eine Fahne im Wind einfach den Stil änderst, ohne dass das jemand nachvollziehen kann, das Wording anpasst und so weiter und so fort, dann schürst du ja auch Unsicherheit. Also gewisse Routinen, einen roten Faden braucht's, sonst bist du auch nicht glaubwürdig.
Ja, total.
Und wirst nicht mehr als Autorität wahrgenommen.
Ja. Ich gehe direkt in den Gedanken rein, weil da haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben eine neue Routine jetzt bei uns im Team entwickelt. Also ich bin ja auch sozusagen ein bisschen zweigeteilt unterwegs. Ich habe einen sehr großen Auftrag mit einem Kunden, mit dem ich momentan zusammenarbeite, wo ich Beratung mache. Und dann habe ich noch mein eigenes Unternehmen, wo es für uns momentan mehr darum geht, so dieses Ganze, wir haben ein neues Produkt entwickelt, den Akquiseprozess durchzuführen und da halt Dinge zu machen. Und da geht es dann darum zum Beispiel, den Podcast hier, also wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir mit diesem Podcast, wenn du bei Google Warum Agilität eingibst, auf die erste Seite zu kommen. Und im Januar waren wir irgendwie auf Platz 112 oder so und jetzt letzte Woche waren wir auf dem 12. Platz. Also es passiert was irgendwie total interessant ist. Ist ja auch Arbeit, aber halt eine andere Art der Arbeit. Und mit meinem Team bei dem Kunden, deswegen ist immer, ich will nur in der Unterscheidung, wenn ich sage mein Team, dann gibt es immer 2 Parteien, die ich praktisch machen kann. Mit dem Team bei meinem Kunden, da haben wir jetzt angefangen, aufgrund der Homeoffice- und Corona-Situation, dass wir regelmäßige Kaffee-Talks aufmachen. Also wir haben gemerkt, schon letzte Woche, uns fehlt die Sozialität und jetzt passiert es tatsächlich, bevor wir jetzt angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, war ich kurz online, habe gesehen, hey, ein Kollege ist seit 20 Minuten allein in einem Termin, wo drin steht, Kaffee trinken. Und ich kurz nochmal 10 Minuten dazu habe gesagt, hey, wie ist bei dir die Lage? Kurz gequatscht, fertig. Und das sind ja jetzt so neue, starke Rituale und auch Routinen, die reinkommen, dass du halt merkst, okay, ich kann auch einfach mal das Telefon nehmen und halt jemanden 2 Minuten lang anrufen, wieder auflegen. Weil wenn ich im Büro wäre, würde ich das ja auch tun. So, da bin ich, ne? Und dann halt straight durch einfach.
Ich finde das total witzig. Heute Morgen hatte ich wieder ein Gespräch. Alle stützen sich jetzt so auf diese Videokonferenzen, dass sie vergessen, dass es manchmal irgendwie nur das Telefon bräuchte, weißt du, und dann rufe ich dich halt mal an. Ne? Also es muss nicht immer gleich die Gruppe sein und alle zusammen, sondern das gibt es schon auch noch.
Ne? Ja, es ist dann und auch interessant, wie, also was ich tatsächlich in der aktuellen Situation schon spannend finde, dass jetzt sowohl Netflix als auch Google den Datenverkehr halt gedrosselt haben, weil das Netz jetzt anscheinend so stark überbelastet wird. Und auch, ich habe zum Beispiel für Retrospektiven gibt es ja auch einige Tools, die du verwenden kannst, und haben richtig viele Probleme gerade, weil die keine skalierbaren Infrastrukturen aufgebaut haben. Was wir übrigens machen können, wenn einer das. Spaß. Also es ist kein Spaß, können wir schon, aber es ist interessant tatsächlich, weil sich jetzt auch viele infrastrukturelle Schwächen zu zeigen. Aber gehen wir zurück zu den Menschen.